Chicago, Illinois, 1893. Am Ende ist es doch auch nur Fleisch, sagte der große Mann mit dem sorgsam gezwirbelten Schnurrbart. Dann schwang er das Schlachterbeil mit solcher Vehemenz, dass es mit einem Zischen durch die Luft fuhr, ohne spürbaren Widerstand durch Haut, Fleisch und Knochenschnitt und sich tief ins schwarze Holz der Tischplatte grub. Der kleine Finger, die Hälfte des Ring und die Kuppe des Mittelfingers flogen in unterschiedliche Richtungen davon. Als hätte der grausame Schmerz sein Gehirn mit einiger Verspätung erreicht, oder er sich im ersten Moment nicht eingestanden, dass ausgerechnet ihm etwas so Unvorstellbares widerfahren sollte, reagierte der Mann, der auf dem Tisch festgeschnallt war, mit Verzögerung, dafür aber umso heftiger. Er stieß einen spitzen Schrei aus und bäumte sich so vehement auf, dass die schweren Ledermanschetten ächzten, mit denen er gebunden war. »Peitsel!« Die Stimme war nicht einmal besonders laut, aber so scharf wie das Knallen einer Peitsche. »Gedulden Sie sich, Sie Narr«, sagte der Mann auf der anderen Seite der Folterbank. Er war ein gutes Stück kleiner als Peitsel, schmächtig, und hatte ein ebenso gut aussehendes wie sanftes Gesicht. Er zeigte sich jedoch weder von Peitzels Größe noch von seiner brutalen Ausstrahlung im geringsten beeindruckt. Seine Stimme wurde ganz im Gegenteil sogar noch schärfer. »Und nehmen Sie das Beil herunter!« Peitsel funkelte sein Gegenüber noch eine Sekunde lang an, doch dann zog er das Beil aus dem Block. Der gequälte Mann auf dem Tisch wehrte sich noch immer, doch Peitsel drückte ihn mit nur einer Hand und schon fast verächtlicher Beiläufigkeit auf den Tisch. Mit der anderen Hand hielt er ihm Mund und Nase zu, so dass aus seinem Schreien nur noch ein gequältes Wimmern wurde. »Passen Sie auf, dass er noch Luft bekommt«, sagte der Mann mit dem Arztkoffer. »Tod nutzt uns Mr. Porter nämlich wenig.« Peitsel zog widerwillig die Hand zurück. Porter biss die Zähne so fest zusammen, dass die Sehnen in seinem Hals wie dünne Stricke unter der Haut sichtbar wurden. Statt eines Schreis kam nur ein gequältes Schluchzen über seine Lippen. »Ich hatte gehofft, dass Sie vernünftig sind, Mr. Porter«, sagte der Mann. »Ich bin wirklich froh, dass wir auf drastischere Maßnahmen verzichten können. Mein Assistent neigt manchmal zu etwas groben Umgangsformen, aber das haben Sie ja bereits bemerkt, nicht wahr?«
»Damit kommen Sie nicht durch«,
stieß Porter zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Sie werden den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen, das schwöre ich Ihnen, Mudgett.«
Mudgett schüttelte betrübt den Kopf. »Halten Sie es für klug, so zu reagieren? Immerhin haben wir Sie gewaltsam hier heruntergeschafft, Sie gefesselt und Ihnen sehr wehgetan. Und auch wenn ich Ihnen versichere, dass es nicht in meiner Absicht lag, Sie zu verstümmeln, so ist es dennoch nicht besonders umsichtig, jemandem mit Repressalien zu drohen, der schon bewiesen hat, wozu er bereit ist, wenn er muss.« Porter presste nur die Lippen aufeinander und sein Kopf sank auf den Tisch zurück.
»Was wollen Sie, Mudgett? Geld? Oder bereitet es Ihnen einfach nur Vergnügen, anständige Menschen zu quälen und zu erniedrigen?«
»Geld«, bekannte Mudgett rundheraus, »aber keine Angst, nicht so viel, dass es Sie ruinieren würde.« Porter starrte ihn weiter hasserfüllt an, doch Mudgett entging keineswegs, wie rasch er sich bereits wieder erholte. Für einen mehr als nur leicht übergewichtigen Mann, der die 50 hinter sich gelassen hatte und sowohl dem Sherry als auch dem Zigarrenrauchen weit mehr zugetan war, als für irgendjemanden gut sein konnte, war er von erstaunlich robuster Konstitution, dachte Mudgett. Ein Gefühl wohliger Vorfreude durchströmte ihn. Er würde lange durchhalten. Sehr lange. Mudgett griff in seine Jacke und zog einen schmalen Briefumschlag heraus, dem er ein einzelnes Blatt entnahm. »Das hier ist ein Wechsel über $5,000, gezogen auf eine kleine Importfirma, die einer Person meines Vertrauens gehört und datiert ist auf den 10. des kommenden Monats. Einen Tag, an dem Sie längst wieder zu Hause und im Kreise Ihrer Familie sein werden, wenn Sie vernünftig sind und diesen Wechsel unterzeichnen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.«
»Was immer das wert ist.«
»Jetzt werden Sie verletzend«, sagte Mudgett, zog einen schweren Füllhalter aus der Innentasche seiner Jacke, schraubte die Kappe ab und legte ihn neben Porters unverletzte Hand auf den Tisch. »Mr. Peitsel wird Ihre Hand jetzt losmachen. Versuchen Sie nicht, etwas Dummes zu tun. Unterzeichnen Sie diesen Wechsel und Sie können gehen. Mr. Peitsel wird Sie zu einem Arzt bringen, der sich Ihrer Hand annimmt.« Porter schenkte ihm noch einen trotzigen Blick, nickte aber schließlich und Peitzel machte seine Hand los. Nach abermaligem Zögern nahm er den Stift und setzte seine Unterschrift auf den Wechsel. »Das war doch gar nicht so schwer«, sagte Mudgett. Bedächtig nahm er Papier und Schreibgerät wieder an sich, steckte beides ein und gab seinem Gehilfen einen Wink, auf den hin dieser Porters Hand packte und erneut mit der Ledermanschette fesselte.
»Was?«
begann Porter, doch Peitzel versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht, der abgebrochene Zähne und Blut spritzen ließ. Porter heulte vor Schmerz und begann zu würgen. Mudgett trat rasch hinzu und drehte seinen Kopf auf die Seite, sodass er Blut und rosa gefärbten Schleim erbrach.
»Peitzel, Sie Dummkopf!« schimpfte er. »Sie haben ihm den Kiefer gebrochen. Das kostet Sie $50, das ist Ihnen doch hoffentlich klar. Für beschädigte Ware bekomme ich kein Geld.«
Peitzel senkte betroffen den Blick. »Sie müssen vernünftiger sein«, sagte Mudgett. Seine Worte waren durchaus ernst gemeint, doch er wusste auch, dass jeder Versuch, Peitzel ins Gewissen zu reden, nur verschwendeter Atem war. Wenn Peitzel eines nicht war, dann vernünftig. Von allen Gehilfen, die er bisher gehabt hatte, war Peitzel zweifellos der Beste. Und dennoch war er nicht mehr als ein nützliches Werkzeug. Mudgett wurde sich schmerzhaft der Tatsache bewusst, dass Peitzels Zeit zu Ende ging. Er begann Fehler zu machen und, viel schlimmer, gierig zu werden. Mudgett waren seine Blicke nicht entgangen, während er all die Nullen auf den Wechsel schrieb. Und auch die abgetrennten Finger waren kein Unfall gewesen, so wenig wie Porters zertrümmerter Kiefer. Er hatte seine Gier nicht mehr unter Kontrolle, weder die nach weltlichen Gütern noch die nach Blut, und beides war nicht akzeptabel. Wenn man im Geschäft des Tötens unterwegs war, dann waren Geduld und Selbstbeherrschung unabdingbar. »Ich werde Ihnen den entsprechenden Betrag vom Lohn abhalten müssen, Mr. Peitzel«, sagte Mudgett. »Aber der Schaden ist nun einmal angerichtet. Und wenn Sie schon aus eigener Tasche dafür bezahlen, dann ist es auch nur recht und billig, wenn Sie auch den Nutzen davon haben.« Er trat demonstrativ einen Schritt zurück. »Ich werde mich dieses Mal auf die Rolle des Zuschauers beschränken.«
»Mudgett«, flehte Porter, »ich beschwöre Sie, Sie können alles haben, was Sie wollen, aber...«
Dann hörte er auf zu flehen und verlegte sich aufs Schreien, als Peitzel sich über ihn beugte und zu schneiden begann.